Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke und einem Blick auf Marokko, ein Land, in dem es vor allem jungen Menschen oft an Perspektiven mangelt.
Mein Dorf ist klein und es fehlt an vielem. Gesundheitsversorgung ist schwierig, Schule auch. Wenn ich lernen will, muss ich weit fahren. Im Dorf gibt es nur die Grundschule. Die weiterführende Schule ist 18 Kilometer weit weg. Und ein Gymnasium, dafür muss ich hierher kommen.
Sagt zum Beispiel die 17-jährige Meriem, die, hätte sie sich nicht selbst darum gekümmert, wohl mit der Grundschule ihre Schulausbildung abgeschlossen hätte. Allerdings ist fraglich, ob ihr das Abitur groß weiterhelfen wird in einem Land, in dem nicht nur das staatliche Schulwesen, sondern auch die Berufsausbildung als marode und völlig veraltet gilt und die Jugendarbeitslosigkeit bei über 40% liegt. Aber das wird nicht mehr hingenommen. Der Frust und die Enttäuschung junger Menschen kommt immer mehr auch in Demonstrationen zum Ausdruck. Unser Korrespondent Jens Borchers hat sich umgehört.
Wenn der Gesang der Ultras aus der Südkurve des Stadions von Raja Casablanca dröhnt, dann geht es nicht nur um Tore, Titel und Triumphe. Die Fans singen ihren Protest.
Ich werde unterdrückt in meinem Land. Bei wem kann ich mich beklagen? Nur beim allmächtigen Gott. Er wird mein Leiden verstehen.
Und das ist nur der Anfang. Dieser Fangesang ist eine Anklage.
Ihr habt die Reichtümer unseres Landes gestohlen. Ihr habt sie mit Ausländern geteilt. Ihr habt eine ganze Generation zerstört.
Das Video dieses Protestsongs der marokkanischen Fußballfans ist mehr als 1 Million Mal angeklickt worden im Internet. Und etliche singen ihren Protest nicht nur, sie randalieren. Ein Mob junger Kerle zieht durch ein Stadtviertel Casablancas, zertrümmert Schaufenster, gräbt Pflastersteine aus und schleudert sie in die Windschutzscheiben geparkter Autos. Die Sicherheitskräfte haben alle Hände voll zu tun und sie sind nicht zimperlich. Woher kommt diese Wut? Woher diese Aggressivität? Eine mögliche Antwort lässt sich in Zahlen ausdrücken. Die Arbeitslosigkeit in Marokko liegt allgemein bei etwa 10%. Aber
die jungen Menschen haben weiterhin große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Ihre Arbeitslosenquote liegt 2,5-mal so hoch wie im nationalen Durchschnitt und übersteigt in den Städten 40%.
So beschreibt der marokkanische Rat für Wirtschaft, Soziales und Umwelt in seinem Jahresbericht 2017 die Lage. Noch eine Zahl als mögliche Antwort auf die Frage, woher die Wut der jungen Leute kommt.
In Marokko haben etwa 1,4 Millionen junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren weder eine Ausbildung noch einen Job.
Unklar ist, wie viele Jugendliche unter 18 Jahren im Königreich Marokko die Schule abbrechen. Das Erziehungsministerium schätzt, dass es mehrere Hunderttausend pro Jahr sind. Die Lage ist so ernst, dass König Mohammed VI. Gewissermaßen Alarmstufe Rot ausrief.
Wir müssen unsere Aufmerksamkeit wiederum und mit aller Dringlichkeit auf die Frage der Arbeitsmöglichkeiten der jungen Menschen lenken. Vor allem mit Blick auf das Bildungs- und Ausbildungssystem. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass unser Bildungssystem wie eine Maschine funktioniert, die Legionen von Arbeitslosen produziert. Vor allem in einigen Universitätsbereichen, in denen die Absolventen, alle Welt weiß das, enorme Probleme haben, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden.
Der König müsste wissen, es sind keineswegs nur die Universitätsabsolventen, die keine Jobs finden. Das Problem besteht auf allen Bildungsniveaus und es sorgt für breite Frustration. Eine groß angelegte aktuelle Jugendstudie kam in Marokko vor allem zu einem Ergebnis. Die jungen Menschen im Land, heißt es da, hätten die Hoffnung verloren. Eine Folge davon ist, viele wollen weg, raus aus Marokko, nach Europa. Es ist nicht schwer, in der Hafenstadt Tanger minderjährige Jugendliche zu finden, die nach Europa wollen. Der 14-jährige Mohammed kann vom Hafen aus die spanische Küste mit bloßem Auge sehen. Seinen richtigen Namen will er nicht sagen. Er sei aus Nordmarokko, aus der Stadt Fez, hierher gekommen, erzählt Mohammed. Die Schule brach er in der 5. Klasse ab. Zu Hause habe es immer Ärger mit dem Stiefvater gegeben. Der habe ihm gesagt, er solle verschwinden. Es gab Beschimpfungen und Schläge. Deshalb will Mohammed nach Spanien.
Ich glaube, dort ist es besser als in Marokko. Dort bringen sie dich in einem Zentrum unter, kleiden dich, geben dir zu essen, unterrichten dich. Hier in Marokko sind die Jugendzentren wie Gefängnisse. Da wirst du misshandelt. Es gibt nicht genug zu essen.
Das alles will Mohammed von Freunden erfahren haben, die bereits in Spanien sind. Er will es so machen wie viele seiner Altersgenossen. Versuchen, sich auf einem Lastwagen in Tanger zu verstecken, der dann mit der Fähre nach Spanien übersetzt. Oder auf ein Schlauchboot zu kommen. Ob er das Risiko der Überfahrten kennt? Klar, sagt Mohammed, das kann den Tod bedeuten. Der 14-Jährige sagt das ganz ruhig. Sarah Soujan lebt in Marokkos Hauptstadt Rabat. Migration, das wäre für sie nichts. Sarah sagt, sie könne und wolle ihre Familie und ihre Freunde nicht verlassen. Sie will bleiben und versuchen, die Dinge in Marokko voranzubringen. Allerdings beschreibt die 29-Jährige eine Stimmung unter ihren Altersgenossen, die keineswegs positiven Aufbruch signalisiert.
Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit. Es mangelt an Vertrauen. Keiner will träumen. Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression.
Sarah Soujan ist Juristin. Gerade arbeitet sie an einem Masterabschluss in internationalen Beziehungen. Die junge Frau ist ledig, lebt bei ihren Eltern und sie strahlt viel Energie aus. Sie engagiert sich politisch in Nichtregierungsorganisationen. Sie hat gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen in Marokko vor 7 Jahren den Traum vom Aufbruch in eine bessere, demokratischere Zukunft geträumt. Damals waren in Tunesien und Ägypten Hunderttausende auf den Straßen, um gegen verkrustete Regime und für eine bessere Zukunft zu demonstrieren. Marokkos Mächtige reagierten damals mit Verfassungsänderungen und Versprechungen an die Jugend. Heute sagt Sarah Soujan nüchtern,
selbst in den Regierungsberichten, selbst in den Reden des Königs ist von Jugendarbeitslosigkeit die Rede. Da geht es um Hoffnungen der jungen Leute, um ihre Situation. Ganz ehrlich, es ist nicht richtig, die Hoffnung zu verlieren. Aber man hat jedes Vertrauen in die marokkanische Regierung verloren.
Da sind die Fußballfans, die von Unterdrückung und der Zerstörung einer Generation singen. Da sind die Anhänger der Protestbewegung von 2011, die sagen, sie hätten kein Vertrauen mehr in die marokkanische Regierung. Da ist auch der König, der im vergangenen Jahr in nie gehörter Weise Politikern und Beamten die Leviten las, ihnen teilweise mangelndes Engagement und Selbstsucht vorwarf. Monarchie und Politiker wissen, dass es unter der Oberfläche brodelt, dass die junge Generation Frust schiebt. Und das wird immer häufiger sichtbar. Ein Protestmarsch in Nordmarokko. In der Stadt Al-Husseima im Norden des Landes geraten Sicherheitskräfte und Demonstranten aneinander. Die Bereitschaftspolizisten setzen Schlagstöcke ein, daraufhin fliegen Steine und kurz darauf löst sich der Protest in einem Nebel von Tränengas auf. Die Polizei sagt, die Demonstranten hätten Gewalt angewendet. Die sagen ihrerseits dasselbe von der Polizei. Es gibt viele Festnahmen und viele gegenseitige Vorwürfe. Die Protestbewegung prangert soziale Ungleichheiten an. Sie beschwert sich darüber, dass vom König höchstpersönlich initiierte Infrastrukturprojekte in Al-Husseima nicht vorankommen. Sie wollen eine Universität, eine bessere Krankenversorgung und sie wollen Arbeit. Die Antwort von Regierung und Palast ist zwiespältig. Erstens wird der Protest mit massivem Polizeiaufgebot und zahlreichen Verhaftungen eingedämmt. Zweitens feuert König Mohammed VI. Etliche Minister und Spitzenbeamte, weil sie seiner Ansicht nach ihren Job nicht gemacht haben. Aber das scheint nur wenig positiven Eindruck gemacht zu haben. Als einer der Führer der Protestbewegung aus dem Norden Marokkos in diesem Sommer zu 20 Jahren Haft verurteilt wird, sind die jungen Leute wieder auf der Straße, vor dem Gericht in Casablanca. Ein Teilnehmer dieser Demonstration sagt, die Angst hat die Seiten gewechselt. Früher hatten die jungen Leute Angst vor dem Staat. Jetzt hat der Staat Angst vor den jungen Leuten. Sarah Soujan, die junge politisch engagierte Frau, hat das Gefühl, der Staat wisse nicht, wie er auf die Proteste und die Forderungen der jungen Marokkaner reagieren soll.
Parce qu'il n'a pas de réponse. Er hat keine Antwort, ganz schlicht. Weil er keine Antwort hat, dominiert der Sicherheitsaspekt. Damit reagiert der Staat auf diese Fragen. Das war nicht nur in Nordmarokko so, sondern in vielen anderen Städten auch.
Repression anstelle von Reformen? Tatsache ist, dass die notwendigen Reformen nicht wirklich vorankommen. Stattdessen vertiefen sich die sozialen Gräben innerhalb der marokkanischen Gesellschaft weiter. Das Gesundheitssystem gilt als marode. In den öffentlichen Krankenhäusern fehlt es an Personal und an Medikamenten. Wer genug Geld hat, der nutzt private Angebote. Das staatliche Schulsystem, das gesteht auch die Regierung ein, ist dringend reformbedürftig. Und wer genug Geld hat, der schickt seine Kinder eben auf teure Privatschulen. Aber viele haben nicht genug Geld. In der Stadt Khemisset treffen wir Mohammed.
Mohammed Amin Boulila, 28 Jahre alt.
Ich heiße Mohammed Boulila, bin 28 Jahre alt und mache im Moment nichts. Ein großgewachsener, zurückhaltender junger Mann, dunkle Brille, wache Augen. Mohammed stammt aus Khemisset. Hier hat er sein Abitur gemacht und wollte dann Jura studieren, in Rabat, in der Hauptstadt. Das ging allerdings schief.
Ich habe ein Jahr Jura in Rabat studiert, dann musste ich aufhören. Ich hatte nicht genug Geld, also habe ich eine Ausbildung zum Informatiker gemacht, dann eine als Küchenausstatter und schließlich noch eine als Friseur. Aber mein Jurastudium musste ich aufgeben. Die Miete, der Unterhalt, das war alles zu teuer.
Obwohl Mohammed dann Küchenausstatter, Informatiker und schließlich Friseur gelernt hat, findet er keine Arbeit, sagt er. Aber warum nicht? Weil diese Ausbildungsgänge nichts taugen, sagt er.
Die Berufsausbildung ist das Problem. Sie unterrichten uns nach veralteten Programmen. Wenn man dann den Beruf ausüben will, merkst du, wir haben nicht das gelernt, was heute verlangt wird. Wer Mechaniker lernt, wird feststellen, dass er lauter veralteten Stoff beigebracht bekommen hat. Dann gehst du in eine Werkstatt und merkst, heutzutage geht das alles mit Software und mit Computern, nur dass wir das nicht gelernt haben. Das ist das Problem.
Mohammed Boulila sagt, er bewirbt sich weiter, er sucht nach einem Job. Bisher allerdings ohne Erfolg. Momentan schlägt er sich als Animateur bei Kindergeburtstagen oder Familienfesten durch. Was verdient er da? Ich kann es nicht sagen, antwortet Mohammed. Manchmal habe ich 2 Monate lang hintereinander gar nichts.
Viele junge Leute sind wütend. Schau dir doch die jungen Menschen an, die in der Rif-Region auf die Straße gegangen sind und in Gerada oder vielen anderen Städten. Wenn die Lage besser wäre, dann gäbe es das nicht. Dann wären sie nicht so angespannt, dann würden sie nicht auf den Staat fluchen. Wenn sie Arbeit hätten und eine gute Bildung, dann wäre das anders. Wenn du hier in Khemisset mit den jungen Leuten sprichst, die werden nicht sagen, dass die Lage gut ist.
Zurück in die Hauptstadt Rabat, ins Entscheidungszentrum Marokkos. Hier sitzen Parlament und Regierung als Entscheidungsträger. Und natürlich der König, mächtiger Staatschef und religiöses Oberhaupt in einer Person. Der Monarch zeigt in letzter Zeit häufig die Tendenz zur Ungeduld. Dann bringt er seine Unzufriedenheit mit Politikern und Beamten zum Ausdruck. Er glaubt, Marokko komme nicht im gewünschten Tempo voran, weil es im Beamtenapparat, in den politischen Parteien und in den Ministerien keine fortschrittliche Denkweise gebe. König Mohammed VI. Las ihnen im vergangenen Jahr die Leviten, als er in seiner Thronrede sagte:
Wenn die Ergebnisse positiv sind, dann konkurrieren politische Parteien, Politiker und Beamte um das Rampenlicht, um sowohl die politische als auch die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn aber die Angelegenheiten nicht so positiv ausfallen, dann verstecken sie sich hinter dem Königspalast und schreiben ihm alles zu.
Das mag sein, nur es ist häufig auch der König selbst, der wichtige Entscheidungen trifft. Ein Beispiel: der Hochgeschwindigkeitszug TGV von Tanger über Rabat nach Casablanca. Auf dem eigens neu gebauten Bahnhof in der Hauptstadt Rabat werden Fanfaren für den König und für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron geblasen. 2,3 Milliarden Euro hat die Strecke von Tanger nach Casablanca gekostet. Frankreich hat die Hälfte davon bezahlt. Marokkos französischer TGV kann jetzt mit fast 350 Stundenkilometern zwischen den Hafenstädten hin und her jagen. Ein Symbol der Modernität? Modellprojekt einer rasch wachsenden marokkanischen Wirtschaft?
Bien.
Professor Najib Axbi holt tief Luft, bevor er diese Frage beantwortet. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Rabat.
Très égoïstement, je peux vous répondre que moi je vais profiter du TGV. Voyez, et j'ai les moyens de me payer le TGV.
Ich kann Ihnen ganz egoistisch sagen, ich werde vom TGV profitieren, weil ich zu den 4 oder 5% der Marokkaner gehöre, die sich die Fahrkarten leisten können. 95%, und das sind Fakten, haben ganz andere Bedürfnisse, Bildung, Gesundheit. Aber selbst wenn wir mal bei der Schieneninfrastruktur bleiben, wussten Sie, dass Marokkos Schienennetz bis auf wenige Kilometer noch genauso groß ist, wie es uns die Franzosen 1956 hinterlassen haben?
Les Français en 1956.
Najib Axbi vertritt mit vielen Zahlen und mit ebenso viel Engagement die Ansicht, dass in Marokko grundlegende Fehlentscheidungen getroffen wurden und getroffen werden. Anstatt in Bildung, Ausbildung, Gesundheitswesen und Basisinfrastruktur zu investieren, habe man sehr viel Geld immer wieder in Großprojekte von zweifelhaftem Nutzen gesteckt. Siehe TGV. Zwischen Tanger, Rabat und Casablanca gäbe es doch bereits eine Bahnverbindung, eine Autobahn und eine Nationalstraße. Andere Regionen des Landes, die seien von einem derartigen Infrastrukturluxus Lichtjahre entfernt. Marokko sollte ursprünglich zu einer exportorientierten Marktwirtschaft entwickelt werden. Das war die Entscheidung nach der Unabhängigkeit von Frankreich. Bis heute kommen 70% aller Investitionen vom Staat, sagt Professor Axbi. Die Importe seien doppelt so hoch wie die Exporte. Die Wirtschaft wächst nicht rasch genug, um ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Und der Professor sagt ganz dezidiert, wer dafür verantwortlich ist.
Soyons clair.
Reden wir offen, sagt Najib Axbi.
Les choix fondamentaux qui ont failli, ce sont les choix de la monarchie exécutive.
Die grundsätzlichen Entscheidungen, die fehlgeschlagen sind, die hat die exekutive Monarchie getroffen. Marokko hat neben dem Monarchen auch eine Regierung, die aus demokratischen Wahlen hervorgeht. Aber diesen Politikern traut kaum jemand über den Weg. Die Wahlbeteiligung in Marokko sinkt deshalb kontinuierlich. Und die Hoffnung, der allmächtige König werde es richten, die stieg ständig. Bisher jedenfalls. Genau das aber scheint sich gerade zu verändern. Najib Axbi glaubt, dass sich die Stimmung unter den jungen Menschen im Land verändert hat.
Seit etwa einem Jahr sind Tabus gebrochen worden. Die Sprache, die Worte, die benutzt werden, das hat sich verändert. Und wenn ich von gebrochenen Tabus rede, sprechen wir vom König. Selbst 2011, bei den Demonstrationen damals, haben sie nur die Berater des Königs kritisiert, aber nicht den König selbst. Jetzt aber wird die Monarchie an sich in Frage gestellt.
La monarchie en tant que telle qui est contestée.
Abdellah Aïd ist 28 Jahre alt, Mitbegründer des Forums für Modernität und Demokratie. Dieses Forum ist keine politische Partei. Es ist eine Nichtregierungsorganisation. Abdellah Aïd sagt, das sei ganz bewusst so eingerichtet worden. Denn in Parteien müsse für alles und jedes erstmal das Einverständnis der Chefs kommen. Das sei bei ihnen anders, ganz bewusst. Abdellah Aid und sein Forum für Modernität und Demokratie wollen, dass Leute initiativ sind, dass sie Ideen entwickeln, eigenverantwortlich Dinge tun und kommunizieren. Denn das ist es, was nach seiner Beobachtung im marokkanischen Staat viel zu selten geschieht. Deshalb würden Probleme wie die grassierende Jugendarbeitslosigkeit nicht gelöst.
L'État marocain aujourd'hui ne sait plus quoi faire.
Der marokkanische Staat weiß nicht mehr, was er machen soll. Es gibt keine Strategie, keine Vision. Selbst der König hat gesagt, das marokkanische Entwicklungsmodell sei gescheitert. Er hat die politischen Parteien aufgefordert, neue Vorschläge für die Richtung unserer Entwicklung zu machen. Wenn also das alte Modell gescheitert und ein neues bisher noch nicht in Sicht ist, dann gibt es gar nichts, keine klare Strategie. Das Schlimmste ist, es gibt kein politisches Modell.
Le pire, c'est qu'il n'y a aucun modèle politique.
Über diese Argumentation würden Politiker und Berater des Palastes sicherlich mit Abdellah Aïd streiten. Aber so sehen es viele junge Leute in Marokko. Dass der König selbst nicht mehr von der Kritik ausgenommen wird, das sieht auch Abdellah Aïd so.
C'est la génération de Mohamed VI, c'est pas la génération de Hassan II.
Das ist die Generation von Mohammed VI. Das ist nicht mehr die Generation von Hassan II., seinem Vater. Wer nach 1999 geboren ist, kennt Hassan II. Nicht aus eigenem Erleben. Sie kennen nicht die Folter der damaligen Zeit. Sie haben keine Angst. Sie nutzen die sozialen Netzwerke und wissen, wie es anderswo ausschaut. Und sie fragen sich, warum die Dinge hier in Marokko anders sind.
Regierung und Palast, davon darf man ausgehen, wissen, dass es gärt in der jungen Generation. Sie haben immer wieder versprochen, gerade für die jungen Leute etwas zu tun. Die neueste Entscheidung in diesem Zusammenhang dürfte allerdings viele Gemüter keineswegs beruhigt haben. Der König verkündete kurz und knapp die Wiedereinführung einer Wehrpflicht für Frauen und Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren. Zunächst mal sollen 10.000 junge Menschen, angeblich ohne Ansicht ihrer sozialen Herkunft, ihrer Bildung oder ihrer Ausbildung, für jeweils ein Jahr lang Dienst tun. Die Begründung lieferte der König persönlich.
Tatsächlich verstärkt der Militärdienst das Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen Land. Er erlaubt außerdem, von einer Ausbildung und einem Training zu profitieren, das den Einberufenen, die von ihren Kompetenzen, ihrem Engagement und ihrer Verantwortung Gebrauch machen wollen, Möglichkeiten einer sozialen und beruflichen Eingliederung eröffnen.
Abdelaid vom Forum für Modernität und Demokratie ist dagegen. Er fürchtet, die Wiedereinführung der Wehrpflicht soll die jungen Leute vor allem disziplinieren. 50 Millionen Euro sind im Etat 2019 dafür angedacht. Geld, das man an anderer Stelle deutlich sinnvoller einsetzen könnte, meint Abdelaid. Er gründete in einem sozialen Netzwerk eine Plattform gegen den Wehrdienst. Die hatte fast aus dem Stand zehntausende Follower, die ähnlich denken wie Abdelaid.
Je ne comprends pas comment 12 mois dans l'armée.
Ich verstehe nicht, wie 12 Monate Wehrdienst einen jungen Menschen aus der Arbeitslosigkeit holen sollen. Er arbeitet nicht, verbringt dort 12 Monate, kommt dann raus aus der Armee und steckt dann wieder in der Arbeitslosigkeit.
Im Gesetzentwurf zur Einführung des Wehrdienstes steht auch, dass sich strafbar macht, wer andere dazu bringt, sich dem Militärdienst zu widersetzen. Auf die Frage, ob ihm das nicht Angst mache, antwortet Abdelaid:
Bon. Si jamais quelque chose m'arrive, ben on peut toujours l'ajouter au CV.
Ich habe mir gedacht, wenn mir wirklich etwas passieren sollte, dann kann ich das ja meinem Lebenslauf hinzufügen. Es ist nicht ganz klar, was Abdellah für ein Lachen lacht. Bitter oder fast übermütig? Klar ist nur eins: Abdellah und seine Freunde vom Forum für Modernität und Demokratie wollen ihre Meinung sagen. Und sie erwarten, dass man sie hört und dass man sie ernst nimmt.
So die Einschätzung von unserem Korrespondenten Jens Borchers zur Situation speziell von jungen Menschen in Marokko. Und das war die Weltzeit heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.